Gut, ich habe den Titel Sei siegreich mit Jesus. Vor 2 Wochen, glaube ich, war es schon über diesen Sieg mit Jesus gesprochen. Und da wollen wir noch ein bisschen weiter arbeiten dran. Weil wir haben ja gesagt, Jesus gibt uns den Sieg. Und da könnte der eine oder andere vielleicht ein bisschen das missverstehen oder nicht einordnen können. Wir müssen auf jeden Fall wissen, Jesus hat den Fürsten dieser Welt, den Satan, besiegt. Er hat ihn gerichtet, er ist verurteilt und er ist entmachtet. Das ist eine fixe Sache aus der Bibel zu entnehmen. Und uns hat er aus dem Machtbereich der Finsternis, aus dem Machtbereich Satans versetzt. Ich habe jetzt damit den Beweis 3 Schriftstellen. Kolosser 2,15. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Johannes 16,11. Weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist oder verurteilt ist. Kolosser 1,13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also diese 3 Schriftstellen bestätigen das. Und das ist die Wahrheit, die höhere Wahrheit. Die irdische Wahrheit sieht manchmal anders aus als wie die geistliche, die himmlische Wahrheit oder die biblische Wahrheit. Aber diese biblischen Wahrheiten sind die höhere Wahrheit und das sind rechtliche Tatsachen. Und diese Wahrheiten und Tatsachen, die müssen wir Christen im Glauben nehmen und hochhalten, weil wir uns als Menschen hier noch auf der Erde befinden und auf dieser Erde stehen wir eigentlich in einem bisschen Zwiespalt zwischen der biblischen, himmlischen Wahrheit und der irdischen, die man vor Augen hat. Und da kämpfen wir so einen Glaubenskampf. Und in diesem Glaubenskampf wird immer mehr diese himmlische Wahrheit offenbar und die irdische Wahrheit zurückgedrängt. Aber es ist nun einmal so, dass wir in diesem Dilemma stecken, dass wir hier in diesem geistlichen Kampf drinstecken als Menschen, vor allem als Christen. Aber wir wollen uns das ein bisschen genauer anschauen, damit wir da nicht verwirrt sind. Ja, was ist jetzt? Die Bibel sagt so und so, schaut aber nicht so aus. Und deshalb müssen wir uns die Bibel einfach ein bisschen genauer anschauen, weil wir wollen nicht bloß gelesen haben, dass wir siegreich sind mit Jesus, wir wollen auch in diesem Sieg sein. Ja, weil dann wird es erst interessant. 2. Korinther 10, 3 und 4, da sagt uns der Paulus, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, also nicht nach irdischer, menschlicher Art und Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich oder irdisch, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen und so weiter. Also geistliche Festungen, Festlegungen oder Meinungen werden da zerstört und ersetzt mit der biblischen Wahrheit. Und Epheser 6,10 noch dazu, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das müssen wir wissen, das ist ein Tipp oder eine Aufforderung von Paulus, wir sollen stark werden in der Stärke und der Macht Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes und nicht in eigener Kraft, in eigener Schlauheit oder Wissen oder sonst was, sondern wir sollen stark werden in der geistlichen Kraft, in der Kraft des Geistes, des Heiligen Geistes. Und wir müssen als Christen das richtig sehen und beurteilen, damit wir da nicht in Verwirrung geraten und wir müssen lernen, diese geistlichen Wahrheiten anzuwenden, lernen, damit umzugehen. Unterm Strich sind es Waffen oder Werkzeuge, könnte man es auch nennen, die der Herr uns gegeben hat, damit wir siegreich sein können. Und da gibt es ja den Spruch, Übung macht den Meister. Und das gilt auch hier in geistlichen Dingen. Wir müssen es einfach praktisch lernen, unterm Strich anwenden, das Trainingsfeld und dann auch eben siegreich sein. Epheser 6,12, da heißt es hier, denn unser Glaubenskampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Hier beschreibt uns der Paulus sehr deutlich, mit wem wir hier im Ringkampf stecken. Ich habe denselben Vers nochmal aus der Hoffnung für alle rauskopiert, weil da kommt es noch viel interessanter rüber. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Also wir kämpfen nicht gegen Menschen, auch wenn Menschen vielleicht uns bekämpfen wollen und uns vom Glauben abbringen wollen oder uns für Narren hinstellen, weil wir ja diesen Glauben haben. Aber wir kämpfen nicht gegen die. Nein, wir lieben die Menschen. Das ist das Gebot, das uns der Herr gegeben hat. Sogar die Feinde sollen wir lieben. Das ist eine hohe Stufe. Aber wir kämpfen gegen die Mächte und Gewalten des Bösen. Also des Bösen, die satanischen Kohorten, Helfershelfer, gegen die kämpfen wir, weil die herrschen über diese gottlose Welt, sagt uns die Schriftstelle aus der Hoffnung für alles. Und hier heißt es, die treiben im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen. Der Vers, der trifft es voll. Ne? Und das sind unsere Widersacher, das sind unsere Feinde, mit denen wir es leider immer noch zu tun haben. Aber der Herr kommt wieder und dann werden diese Mächte der Bosheit vernichtet und hinausgeworfen von der Erde. Dann haben wir auch keinen Kampf mehr. Fakt ist, Satan und seine Mächte sind besiegt. Das ist die höhere Wahrheit. Aber trotzdem laufen sie noch herum und attackieren uns oder blockieren uns oder wollen uns verführen mit ihrem Lügenzeug. Sie beschießen uns einfach. Die Bibel spricht von feurigen Pfeilen. Und dann wird man oft einmal verführt, also getäuscht unterm Strich, so wie es die Religion eigentlich auch macht. Die Religion täuscht dich und danach, wenn es dann nicht funktioniert, dann bist du enttäuscht und dann auch noch verletzt dazu. Das hat viele Christen schon vom Sockel gerissen. Darum will ich das heute auch wieder predigen, damit wir oben bleiben, damit der Feind uns nicht vom Sockel haut. Im Gegenteil, dann hauen wir unsere Feinde vom Sockel. Also lassen wir uns nicht täuschen, lassen wir uns nicht verführen, sind wir ein bisschen wach und ist uns klar, dass es Attacken gibt, dass es feindliche Mächte gibt, aber noch wichtiger, dass wir wissen, wer wir sind und welche Autorität wir haben über die Mächte der Finsternis. Weil nicht, dass jemand dann auf die Idee kommt, oh je, ist ja ein furchtbares Leben. Dauernd werden wir von den Mächten der Finsternis attackiert und beschossen und beraubt und sonst was und man kann ja nichts dazu tun und der Herr hilft mir auch nicht oder irgend so. Falsch gedacht. Da hast du dich täuschen lassen. Darum ist es wichtig zu wissen, wer du in Christus Jesus bist, welche Vollmacht im Namen Jesus ist und dass du das lernst, diese Vollmacht einzusetzen. Also, das ist dann ein Zusammenspiel zwischen dir und unserem Herrn Jesus, dieser Kampf. Nicht du musst alles für dich allein machen und den ganzen Tag nur noch kämpfen, aber auch nicht so, ach, ich brauche gar nichts tun, ich setze mich hin, der Herr macht schon. Das ist beides falsch. Also muss das ein Zusammenspiel werden, wo der Geist in dir dich auch führt und wo du biblisch vom Wort her auch handelst und reagierst, dann funktioniert die Sache. Jesus, heißt es, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. 1. Korinther 15, 25. Also das heißt, auch wenn die Bibel sagt, dass alle Feinde unter seine Füße sind, sind sie auch rechtlich von der Autoritätsseite her gesehen, aber dieses unter seine Füße legen, das geschieht fortwährend. Ja, wenn wir einen Feind mit dem Wort schlagen, dann wird er unter die Füße Jesu gelegt. Und das ist ein Prozess. Und da heißt es im nächsten Vers, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Ja, das ist ganz interessant. Also es werden zuerst alle anderen Feinde Stück für Stück nach und nach unter die Füße Jesu getan. Und der allerletzte, der noch weggetan wird, ist der Tod. Und dann gibt es keinen Tod mehr. Dann ist letztendlich die ganze Welt wieder voll in Ordnung. Dann muss keiner mehr sterben. Die entschlafenen Christen werden wieder auferstanden sein. Und alles ist in bester Ordnung. Und der nächste Vers sagt uns noch, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Ja, das ist ein prophetisches Wort, dass ihm alles unterworfen ist und durch diesen Prozess, in diesem geistlichen Kampf, wird es vollzogen. Und genauso wie hier das steht, wird es auch geschehen. Alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und ich habe das in meinem Programm eingegeben, ich habe festgestellt, im Neuen Testament steht es 7-mal, dass alles seinen Füßen, den Füßen Jesu, unterworfen ist. Ja, 7-mal, wenn man jetzt ein bisschen so rumjonglieren will, wie die Zahlen immer so auslegen, wenn die Zahl 7 die Zahl der Vollkommenheit ist, dann kann man auch hier sagen, ja super, Er hat vollkommenes Werk getan. Alles ist seinen Füßen unterworfen. Und das ist das Wort Gottes und es wird sich erfüllen. Das kommt nicht leer zurück. Genauso wird es auch geschehen. So, es herrscht in der geistlichen Welt ein Krieg um die Menschheit. Um jeden einzelnen Menschen. Das ist klar, der Feind, der Teufel möchte jeden einzelnen Menschen verführen, von Jesus weghalten, unter seiner Herrschaft halten und da kämpft er drum. Und Jesus möchte jeden Menschen für sich gewinnen, zum Leben, zum ewigen Leben, zur Errettung, zum Segen Abrahams und so weiter. Und so geht dieser Krieg, dieser Kampf um die Menschen, um das Herz des Menschen unterm Strich. Ja, wem gehört das Herz des Menschen? Gehört es Jesus? Hängt es zu Jesus hin? Gehört das Herz dem Wort Gottes oder gehört das Herz der Lust der Welt, dem Satan unterm Strich oder dem Bösen? Um dieses Herz läuft der Kampf. Wahrheit oder Lüge, was ist im Herzen? Ja, das ist der Kampf. Glaube oder Sinneserkenntnis, was ist im Herzen? Ja, dieser Kampf läuft auch noch um die Christen, Herzen der Christen. Ja, die manche Christen sind mehr auf der Sinneserkenntnisebene und weniger auf der Glaubens- und Wahrheitsebene der Bibel. Und das muss sich ändern. Das will der Teufel blockieren und der Heilige Geist will das forcieren. Und da ist dieser Hin- und Her-Geschiebe. Wer hat die Oberhand? Aber du und ich, wir treffen immer wieder Entscheidungen. Und wir müssen Entscheidungen treffen. Entscheidungen entscheiden unterm Strich den Sieg oder die Niederlage. Es kämpft das Licht gegen die Finsternis, Jesus gegen den Satan und wir stecken dazwischen drin. Und es ist gut, wenn wir uns immer wieder für die Seite Jesus entscheiden. Und das heißt auch, dass wir uns entscheiden für das, was das Wort sagt. Weil es gibt auch viele Christen, die wissen zwar von Jesus, ja, aber die kennen das Wort nicht. Das ist zwar gut, wenn man Jesus kennt, aber es ist eigentlich zwingend notwendig, zumindest die wichtigsten Schriftstellen zu kennen oder dann, wenn irgendwo ein Problem ist, dass man dann auch weiß, was geschrieben steht oder dann in der Bibel sucht, betend sucht. Herr, was sagst du zu diesem Fall? Da habe ich ein Problem. Und dann kriegst du ein Wort vom Herrn und dann wird dieses Wort dieses Problem lösen. Also wir stecken in diesem Gefecht drin. Wir sind ein Teil in diesem Gefecht, ob du jetzt willst oder nicht. Ja, wenn du aber Vogelstrauß-Methode anwendest, den Kopf in den Sand steckst, damit du nichts hörst und siehst, deshalb bist du nicht aus diesem Gefecht draußen. Du steckst wahrscheinlich dann noch tiefer drin, als du das wahrhaben willst, weil du deine Widersacher nicht in die Schranken weist. Dann können die dir da einen Arschtritt verpassen, oder? Aber die Arschtritte sollen unsere Feinde bekommen und nicht wir. Wir sind die, die oben auf sind. Ja, wir sollen die Sieger sein. Die Feinde werden unter unseren Füßen zertreten und nicht wir unter den Füßen des Feindes. Ja, wir attackieren das Reich Satans, wenn wir beten, wenn wir die Schrift proklamieren, wenn wir Lobpreisen oder wenn wir evangelisieren, den Leuten von Jesus und dem Evangelium erzählen. Ja, da bist du drin im Kampf. Aber du bist ganz siegreich. Und der Feind möchte natürlich das stoppen und das lassen wir aber nicht zu. Also bleib nicht passiv, weil wenn du passiv bist mit der Vogelstrauß-Methode, dann bist du automatisch ein Verlierer in dieser Schlacht, in diesem Gefecht. Und der Paulus fordert die Christen auf, genau eben aus diesem Grund, weil wir in diesem Gefecht stecken, die ganze Rüstung zu ergreifen und anzuziehen, um zu widerstehen, wenn ein Angriff gegen dich rollt. Und er sagt, um gegen die Listen Satans zu bestehen. Also der ist scheinbar listig, wer es noch nicht weiß. Aber wir müssen und wir können bestehen. Darum hat er uns diese ganze Waffenrüstung gegeben, damit wir bestehen können und siegreich sein können. Da sehen wir schon wieder diese passive Haltung. Der Herr wird schon machen. Das ist nicht ein Anziehen der Waffenrüstung, sondern das ist ein Hinsetzen und sich vom Satan eine Watschen nach der anderen abzuholen. Und das soll nicht so sein. Also zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, sagt Epheser 6,11, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Dann geht's weiter im Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Der Satan ist ein Menschenzerstörer. Das haben wir ja letztes Mal schon gehört. ein Menschenmörder von Anfang an. Er bringt Krankheiten, Unfälle, Drogen, Süchtige hervor, schafft Kriege, Streit, Trennung in Familien, in Ehen, in Beziehungen, Unterdrückung, Ängste, ganz eine schlimme Sache. Manche Leute macht er depressiv und so weiter. Er will uns Christen zerstören. Und warum? Weil wir sind genau die, die ihm gefährlich werden können. Die Ungläubigen werden ihm nicht gefährlich. Dann macht er zwar seine Spielchen damit, aber die gehören ihm ja. Aber wir Christen, die Gläubigen, wir, die wir Licht sind, die bringen die ganze Finsternis ein bisschen in Aufruhr. Und deshalb will er uns zerstören. Und deshalb müssen wir lernen, die Waffenrüstung zu tragen, um auch bestehen zu können, um siegreich zu sein, um Land einzunehmen, wenn man es mal so sagen will. Wir können nämlich dann unsere Autorität ergreifen und wir können damit das Reich Gottes verkünden, ausbreiten und demonstrieren. Und der Paulus hat für diese Rüstung, für diesen Anschauungsunterricht einen römischen Soldaten benutzt. Und die Frage, warum hat ein Soldat eine Ausrüstung? Das ist jetzt eine ganz dumme Frage, oder? Erstens zum Schutz und zweitens zum Sieg. Ein Soldat ohne seine Ausrüstung kommt nicht weit, oder? Und so sagt er hier, Epheser 6, Abvers 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. So beschreibt es der Paulus. Und wenn es mit dem Feind zur Konfrontation kommt, wie er hier schreibt, an dem bösen Tag, dann musst du als Christ standhalten, widerstehen, um als Sieger stehen bleiben zu können. Manchmal attackiert der Feind uns und möchte uns berauben und manchmal attackieren wir ihn, damit unsere Verheißungen in Existenz kommen oder dass andere Menschen zum Glauben kommen. Ja, das ist genau dieses Gefecht, in dem wir stecken. Es ist, ja, unterm Strich ist es Krieg in der Himmelswelt, wie ein Liedtext es sagt. Es ist manchmal kein Vergnügen, aber wenn wir standhalten und siegreich sind, dann kommt hinterher viel Freude. Ja, ein Sieg bringt Freude. Deshalb lernen wir diese Waffenrüstung, diese Werkzeuge, die der Herr uns gegeben hat, um eben siegreich zu sein. Wir lernen sie kennen und wir lernen sie zu gebrauchen und wir lernen, wie wir damit umgehen. Ja, wir haben ein Motto ausgegeben, das lautet, Niederlagen werden nicht akzeptiert. Das müssen wir erstens festhalten und zweitens, warum können wir so ein Motto ausgeben? Weil der Herr uns dazu berufen hat, im Sieg zu sein, uns die notwendige Ausrüstung dazu gegeben hat. Und unsere Hartnäckigkeit, die dieses Motto ausdrückt, gehört noch mit dazu. Nicht sagen, oh, jetzt bin ich niedergeschlagen, jetzt bin ich zerschlagen, jetzt hat mich der Feind unterjocht und kaputt gemacht und beraubt und sonst was. Es wäre auch eine Niederlage. Akzeptiere es nicht und nimm deine Position ein, wie heißt aufstehen, Krönchen richten und dann Sieg proklamieren. Weil wir haben in Jesus den Sieg. Ja, und Niederlagen werden einfach nicht akzeptiert. Es gibt Niederlagen, ja, das ist möglich, weil wir sind alle noch nicht perfekt und wir lernen diese Dinge anzuwenden. Aber wie gesagt, eine Niederlage in einer Schlacht hat noch nicht gleich den ganzen Krieg verloren. Am Ende gehört dir immer der Sieg. Was heißt nun hier, wie ich gelesen habe, wenn ihr alles ausgerichtet habt? Und da steht in meiner Bibel in der Anmerkung, wenn ihr alles besiegt oder überwältigt habt. Und das macht den Vers ein bisschen treffender. Ich weiß nicht, warum das im Haupttext so geschrieben haben, wenn ihr alles ausgerichtet habt. Es muss heißen, wenn ihr alles besiegt und überwältigt habt. Also immer wieder, das ist auf unserer Seite. Die Bibel ist auf unserer Seite. Wir besiegen und überwältigen Nicht wir werden besiegt und überwältigt, sondern wir haben den Sieg. Und das macht diesen Vers eigentlich viel, viel treffender. Und mit diesen Waffen, die der Herr da uns gegeben hat, überwältigen und besiegen und vertreiben wir unsere Feinde. Wir weichen nicht zurück, sondern der Feind muss zurückweichen und unter unsere Füße. Weil wir, wenn wir es wissen, wer wir in Christus Jesus sind, wir handeln aus der Siegerposition in ihm, in Christus, das heißt an seiner Stelle, in seinem Namen, und das bringt uns den Sieg. Aber jetzt keine Panik, wir müssen nicht jeden Tag kämpfen und Schlachten schlagen keine Ahnung was. Es gibt immer solche Zeiten, ja. Aber dann gibt es auch wieder Zeiten der Ruhe und des Friedens und des Segens. Bis der Herr dich wieder ein Stück weiterführt und du sollst wieder ein Stück mehr von dem Segensland, das er dir gegeben hat, einnehmen, dann kann es schon wieder mal zu einer Konfrontation kommen. Oder wenn der Feind meint, du wirst ihm gefährlich, dann könnte es auch sein, dass er gegen dich einmal auszieht. Also ein bisschen wachsam soll man immer sein. Nicht sagen, oh, jetzt habe ich einen Sieg gewonnen, jetzt lege ich mich auf die faule Haut. Das ist gefährlich. Aber sei einfach ein bisschen auf der Hut. Mit dem Blick aber auf Jesus gerichtet. Ja, nicht, dass immer der Blick auf das gerichtet ist, wo ist jetzt der Satan, wo könnte er irgendwie oder irgendwas. Also, dass du nicht Jesus aus den Augen verlierst und die Wahrheiten und die Segnungen. Also da muss man es ein bisschen an der Nase nehmen. Jetzt gehen wir mal diese Waffen ein bisschen genauer durch, die wir hier bekommen haben. Sie werden zwar so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 durchgezählt, aber unterm Strich gehören sie alle zusammen. Der Paulus fängt hier an als erstes mit Wahrheit. Wahrheit ist eines der wichtigsten, oder ich möchte fast sagen, die wichtigste Sache, weil wenn die Wahrheit nicht passt, dann funktioniert alles andere auch nicht. Also Wahrheit ist A und O. Und Wahrheit zerstört die Lügen, die einen Menschen gefangen halten. Wahrheit macht frei, haben wir vor einer Zeit einmal gelehrt, oder? Und die Lüge bindet oder blockiert. Also wenn du vorwärts kommen willst, aus den Lügen, die dich gebunden halten, die dich blockieren, dann musst du die Wahrheit erkennen und annehmen und proklamieren, dann wirst du frei. Der Paulus sagt einmal in Römer 12, 2, die Erneuerung des Sinnes. Das heißt, umdenken, richtig denken, nach Gottes Art denken, schriftgemäß denken. Die ganzen falschen Denk- und Sichtweisen, die Traditionen und Theologien, ganz schlimm, ablegen. Also die Menschen sind sehr stark von Traditionen und Theologien geprägt worden und merken gar nicht, dass sie darin Gefangene sind, Sklaven dieses ganzen Zeugs sind. Und dann sind sie blockiert und die Segnungen, die laufen nicht. Und das ist ganz blöd. Man kann Falsches für hundertprozentig wahr halten. Und merkt es gar nicht, dass es falsch ist. Solche Leute gibt es genug. Merken auch nicht, dass das der Grund ist, warum es in ihrem Leben einfach nicht so toll läuft, wie es vielleicht laufen sollte. Also erkenne die Macht der Waffe Wahrheit. Der Paulus betet einmal für die Epheser in Kapitel 1, 18. Der Herr erleuchte die Augen eurer Herzen, dass ihr wisst, sagt er hier und so weiter. Die Herzensaugen, dass man es erkennt, dass man die Wahrheit erkennt, dass man wissen, was die Sache ist. Dass wir die geistlichen Dinge kennen und mit geistlichen Mitteln auch die Situationen in unserem Leben angehen und verändern und zum Guten bewegen. Wir haben ja gesagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf geht eben gegen diese Mächte der Bosheit. Also setz diesen Lügen, die neutestamentlichen Wahrheiten deiner Erlösung und deine Rettung durch Jesus entgegen, und so werden die Festungen der religiösen Lügen und falschen Vorstellungen, Meinungen, Vernunftschlüsse und so weiter, Bedenken, Zweifel, Unglauben, die werden dann nach und nach aus deinem Herzen hinausgetrieben und ja, entwurzelt, sagen wir mal so. Weil wenn ein Mensch falsche Entscheidungen trifft, weil er unwissend war oder weil er aus Angst gehandelt oder aus Unglauben, aus Egoismus, auch ein ganz heißes Thema, dann kann so eine falsche Entscheidung oft eine fatale Auswirkung haben in deinem Leben. Darum ist die Wahrheit so wichtig. Es ist nicht bloß ein kleiner Gürtel, der die Rüstung zusammenhält, wie es manche Prediger auch schon gepredigt oder geschrieben haben, sondern es ist das A und O. Die Wahrheit, auf der bauen all die anderen Waffen wieder auf. Der zweite Teil dieser Waffenrüstung ist die Gerechtigkeit. Haben wir ja oft schon gelehrt darüber, müssen eigentlich alle voll und ganz einen Durchblick haben. Gerechtigkeit aus Glauben macht dich frei von eurer Verdammnis, vom Sündenbewusstsein, von der Angst vor Gottes Strafe und von der Anklage des Gesetzes, vom religiösen Leistungsdenken befreit es dich. Also diese Gerechtigkeit ist schon sehr wichtig. Hier heißt es vom Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, das ist schon, Brustpanzer ist schon ein massives Teil, das du hier als Anschauungsobjekt benutzt. Das beschützt dein Inneres, dein Herz, dein Gedankengut vor all diesen Ängsten und Verdammnis und so weiter. Gerechtigkeit wurde uns geschenkt, weil wir an Jesus glauben und wir haben sie nicht verdient und wir können sie auch nicht erarbeiten. Teil 3 dieser Rüstung ist die Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens mit Gott zu verkünden. Damit können Menschen gerettet werden. Wenn wir uns zu Jesus bekennen und den Menschen das Evangelium erzählen, so ganz einfach, knapp, dann ist es eigentlich ein Angriff gegen Satan. Weil wir dann vorwärts gehen, Land einnehmen, Menschen für Jesus gewinnen, sie herausreißen aus seinen Fängen, Fängen des Todes, und setzen sie frei und bringen sie zum Leben. Also mit dieser Waffe greifen wir unterm Strich Satans Territorium an und nehmen ihm sein Eigentum weg. Der vierte Teil, der Schild des Glaubens. Also weniger jetzt auf den Schild schauen, sondern auf den Glauben. Der Glaube wehrt feurige Pfeile oder Giftpfeile der Lüge und des Zweifels ab oder auch der Anklage. Wenn sowas gegen dich kommt, dann heb den Schild hoch, dann setz deinen Glauben ein und sag, was geschrieben steht, was die Wahrheit ist. Nimm dir da Jesus als Vorbild. Wenn der Satan ihn attackiert hat mit Lüge, mit Wortverdrehungen, dann hat Jesus ihm gesagt, aber es steht geschrieben. Und das müssen wir auch tun. Darum ist es wichtig, dass wir die biblischen Wahrheiten kennen, sonst haben wir nichts zum Hochhalten und zum Sagen, es steht geschrieben. Aber wenn du sagst, es steht geschrieben, jetzt weiß ich es nicht, dann kann es sein, dass du die Lüge des Teufels dann annimmst. Aber wir wehren ab. Ja, wenn eine Krankheit, Armut oder Unglück oder irgendwas kommt, dann musst du wissen, es steht geschrieben. Er trug unsere Krankheiten. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Er hat unsere Sünden auf sich geladen. Er wurde für uns zur Armut, damit wir durch seine Armut reich würden. Er ist unser Schild und Schutz, oder Psalm 91, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Keine Plage wird sich meinem Hause nahen, und so weiter. Das kannst du dann laut Hals bekennen, ihm die Wahrheit um die Ohren hauen und damit diesen feurigen Pfeil der Lüge und der Anklage oder auch der Krankheit und des Unglücks abwehren. Das Blut Jesu hochhalten, das Blut Jesu ist für dich vergossen. Es sind all diese Wahrheiten, die aus dem Wort wir kennen und die wir da als Glaubensschild hochhalten, damit eben das nicht eintrifft, was der Feind dir um die Ohren hauen möchte. Bekenne laut das, was Jesus, was Gott für dich getan hat am Kreuz, was dir gehört, welche Segnungen du geerbt hast, und dass ein Ja und Amen für die Segnungen geschehen sind und so weiter. Und du wirst staunen, wie schnell dass dieser Beschuss Satans, diese feurigen Pfeile, ausgelöscht werden und wieder Ruhe ist in deinem Leben. Dein Glaube schaut auf das Erlösungswerk und stellt sich da drauf. Der Glaube schaut nicht auf die Werke Satans, oder soll er zumindest nicht. Wenn ein Christ immer bloß sagt, was macht denn der Satan? Jetzt geht's dahin mit mir, so ungefähr. Dann denkt er falsch. Dann glaubt er auch falsch. Also richte den Schild des Glaubens auf der Basis des neutestamentlichen Wortes und der Verheißungen und das, was am Kreuz passiert ist. Teil 5, der Helm des Heils. Der Herr hat uns diese Heilsgewissheit gegeben. Diese Heilsgewissheit muss fest sein. Also es kann dir passieren, dass der Feind kommt und sagt, ob du überhaupt gerettet bist. Ach, du bist doch gar nicht so toll. Und überhaupt, war das überhaupt richtig? Stimmt die Bibel überhaupt? Jede Menge Schrott kann er dir um die Ohren wickeln, dann weißt du, ich habe das Heil in Christus Jesus geerbt. Das Heil ist auf mir. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich habe das ewige Leben. Ich habe mich bekehrt. Ich habe Jesus als Herrn bekannt. Ich habe mich auf seinen Namen taufen lassen. Und das kannst du ihm dann entgegensetzen. Das ist dann dieses Heil, das dir gehört. Und Heil bedeutet Segen, bedeutet Frieden. Die Schrift sagt einmal in Sprüche 10, 6, Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Heil ist auf dem Haupt des Gerechten. Es liegt auf dir. Der Segen liegt auf dir. Und du setzt ihn frei durch dein Glauben und Glaubensbekenntnis. Das ist das Tolle an der ganzen Sache. Die Buchstaben an sich bewirken gar nichts. Aber dein Glaube im Herzen und das Aussprechen mit deinem Mund, das macht es lebendig und das bringt es in Existenz. So wurdest du auch errettet. Du hast geglaubt in deinem Herzen und hast bekannt mit deinem Mund. Und so ist es in allen Dingen. Glaube im Herzen und sprichst mit deinem Mund. Ein Teil alleine genügt nicht. Deinen Glauben zwar und sagen nichts ist schlecht. Der Nächsten, die glauben es eigentlich gar nicht, aber sie sagen es. Damit es vielleicht auf einem anderen gut dastehen oder keine Ahnung. Also das ist auch nichts. Aber wenn du das zusammenbringst, im Herzen zu glauben und mit dem Mund zu sprechen, dann wirst du gerettet, dann wirst du geheilt, dann wirst du erlöst, dann wirst du gesegnet und so weiter. Dann erfüllen sich die Verheißungen. So, jetzt haben wir noch Punkt 6 aus dieser Waffenrüstung. Gottes Wort, das Schwert des Geistes. Gottes Wort ist erstens einmal die Offenbarung Gottes an uns, was sein Wille ist. Und das Schöne ist, das Wort führt auch aus, wozu es gesandt wurde, was es sagt. Es ist für uns eine Angriffs- und auch eine Verteidigungswaffe. Ja, es steht geschrieben und dann die Verheißung hinterher, die Wahrheit, das gehört zusammen und das ist ein Hieb gegenüber deinen Feind, schlägt ihn in die Flucht, gibt ihn eine drauf auf seinen Deckel und der Feind muss weichen, weil gegen Gottes Wort hat er selber keine Macht. Der Teufel hat keine Macht gegen Gottes Wort. Chancenlos, das steht fest, das Wort ist von Gott ausgegangen und es kehrt auch nicht leer zurück und da kann er nichts dagegen tun. Und das musst du wissen, dann kannst du es auch viel besser anwenden. Wenn es für dich bloß ein Buch ist oder Buchstaben in einem Buch und probieren wir es einmal, ist zwar noch besser wie nichts, aber wenn dir das gewiss ist das, was Gott gesagt hat in dieser Sache. Und das kann niemand ändern und das kann auch niemand zunichte machen, dann weißt du, dass du es glaubst. Ja? Dann, wenn du das weißt, dann glaubst du es. Und dann setzt es die Kraft, die im Wort Gottes steckt, frei gegenüber deinen Widersachern, gegen den Geist des Bösen. Also glaube diesem Wort, vertraue darauf, das ist der Fels, auf dem du stehst. Gott ist kein Lügner und er steht zu seinem Wort. Und wenn du kühne Glaubensbekenntnisse machst und Befehle aussprichst im Namen Jesus, erschafft es Realitäten. Wenn du bloß klagst und jammerst beim Herrn und nur weil das immer noch nicht so geworden ist und weil dieses und jenes noch nicht ist, das bringt dich eher weiter weg von der Wahrheit oder von Gott und zieht dich nach unten. Aber steh auf und steh auf dem Wort. Das Wort ist dir gegeben, um siegreich zu sein. Letzte dieser Waffenrüstung ist das Gebet. Bitten, Fürbitte, weil wir sollen auch füreinander beten, Danksagungen, Lobpreis und Anbetung, Sprachengebet, das ist Gebet im Geist und im Gebet den Namen Jesus benutzen. Wir wissen ja, dass dieser Name Jesus der höchste Name ist, der alle Autorität in sich vereint hat, dann wirst du siegreich sein. Das ist diese Waffenrüstung, die hier der Paulus im Epheser 6 aufzählt, die zusammengehört, nicht einzeln irgendwie benutzen, sondern eigentlich, ein Soldat mit einer Rüstung. Ja, das gehört zusammen. Aber es gibt noch eine weitere wichtige Sache, um im Sieg zu leben und nicht von Satan geschlagen zu werden. 2. Korinther 2,10 sagt uns, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Also damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, überrumpelt werden, besiegt werden, deshalb sollen wir vergeben. ganz ein wichtiger Punkt im Christenleben. Wir sollen allen vergeben, die irgendwie an uns schuldig sind oder wo wir irgendwie was gegen irgendjemand haben, dann sollen wir vergeben. Weil andere Menschen, auch andere Christen, ticken manchmal anders wie du. Und das muss man akzeptieren. Aber er ist ein geliebtes Kind Gottes und die Bibel sagt, du sollst vergeben, dann vergib. Das heißt nicht, dass du mit allem einverstanden sein musst, was der sagt oder tut. Aber vergeben öffnet die Tür für den Segen und für Versöhnung und schließt die Tür für Satans Listen, damit wir nicht übervorteilt werden. Ja, darf man da nicht aufs Glatteis gehen. Wir haben zwar die Waffenrüstung intus, aber wir sind in Unvergebenheit und fallen dann auf die Schnauze. Also wichtig, vergeben, wichtige Sache. Satan will Menschen gerne und vor allem auch die Christen entzweien. Ob jetzt Familien oder in christlichen Gemeinden Uneinigkeiten, Streitereien hineinzubringen, einen auf die anderen eifersüchtig sind oder neidisch und so weiter, das sind alles seine Listen. Und das Fleisch des Menschen spricht halt da leicht einmal an. Das springt da ganz schnell an. Darum ist es für uns eines des A und O, immer zu schauen, dass wir nicht dem Fleisch den Raum geben und uns einlassen auf, Getratsche geht schon mal los, mit Getratsche geht's los. Da wird über irgendjemanden getratscht und hergezogen und dann wird noch was dazu erfunden und irgendwo kommt es dann wirklich zur Konfrontation, zum Streit. Und selbst wenn das nicht ist, es ist in den Herzen einfach was drin, das in der geistlichen Welt Auswirkungen hat und Schaden hervorbringt. Also vergebt einander, wie Christus uns vergeben hat, und dann sind wir auf der sicheren Seite. Und Unvergebenheit oder Unversöhnlichkeit, was ja dann die Folge ist, die schadet dir ja selber am meisten. Ja, wie hat einmal der Pastor gesagt, du tragst ja nach dem anderen. Ja, der andere weiß vielleicht gar nichts mehr und du tragst die schwere Last, weil du jemandem was nachträgst. Eine alte Sache, was der irgendwann einmal getan oder gesagt hat. Also vergib, trag nichts mehr nach, schmeiß diese Last von dir und hast du den meisten Profit davon. Damit zerstörst du Satans Werke. Ja, Satans Werk ist Streit und Unversöhnlichkeit, Neid und Eifersucht. Und wenn du vergibst und den anderen auch seine Existenzrecht unterm Strich auch lässt, auch wenn er nicht so ist, wie du ihn haben willst, dann ist es weg und dann tut es dir gut und dem anderen gut und der ganzen Gemeinschaft gut. Ob der Gemeinde ist oder Hausgemeinde oder Familie oder eine Ehe oder eine sonstige Partnerschaft oder mit einem Arbeitskollegen, ist egal. Beziehungen können in Ordnung kommen, wenn vergeben wird. Auch Nachbarschaftsbeziehungen, ja, da gibt es auch so viele Streitereien und Getue und Zeug. Kann alles in Ordnung kommen, wenn die Menschen vergeben. Wenn die Liebe Gottes oder der Charakter Jesu, das ist ja Liebe, in unserem Herzen, in unserem Geist immer mehr hervorkommt und sichtbar wird, dann wird Vergeben auch nicht mehr das Problem sein. Weil dann vergibst du einfach, weil die echte Liebe in dir ist. Und wenn du mehr wissen willst über diese Liebe, dann liest du mal 1. Korinther Kapitel 13. Da beschreibt uns die Bibel sehr viel über diese Liebe Gottes. Gut, das Fleisch, unser stolzes, egoistisches Fleisch, das will immer nicht gleich so, wie der Geist will. Das arbeitet man immer dagegen. Es will die Herrschaft haben. Aber wenn er sich überwindet und einmal vergibt, auch wenn es noch nicht so vom Herzen her ist, aber ist ein guter Startpunkt. Dann geht es schon los und dann kann es im Herzen dann auch diese Veränderung kommen. Ja, weil wir schon bei unserem egoistischen, stolzen, irdischen Fleisch sind, das immer der Chefrolle haben will, die Herrschaft haben will, der schlaue Verstand oder irgendwie die Emotionen und der egoistische Wille, die rebellieren, wenn die Salbung, wenn der Heilige Geist auf uns kommt und wenn der Geist Gottes sich regt oder unser Geist in uns regt und was zu sagen hat, dann ist das Fleisch immer mal erst dagegen. Das hat mit Satan nichts zu tun. Da ist der Satan zu Unrecht beschuldigt. Unser Fleisch ist manchmal auch ein Stück Gegner. Und das Fleisch muss sich aber unterordnen, wenn wir uns nach dem Geist richten und wenn wir unseren Geist die gute Nachricht aus dem Wort geben und ihn ja, trainieren und gut füttern, dann wird unser Geist stark und dann muss sich das Fleisch unterordnen und das Fleisch lernt es auch dann, sich unterzuordnen und dann geht es dir wirklich gut. Solange das nicht ist, ist das Fleisch immer oben und sagt, ich will aber nicht. Ich habe das immer schon so gemacht, jetzt soll ich das plötzlich anders machen, bla bla bla. Ne? Das ist erst einmal die Rebellion des Fleisches. Aber wenn du im Gehorsam gegenüber Gottes Wort vorwärts gehst, muss dich das Fleisch, das egoistische Zeug beugen und du wirst sehen, du richtest dich nach dem Geist und der Geist wird seine Kraft freisetzen und es werden die Segnungen dein Leben immer mehr und mehr erfüllen. Gegen das Fleisch hilft dir die ganze Waffenrüstung nichts, die wir vorher gehört haben. Die ist gegen den Feind der Finsternis und den Teufel gerichtet. Das Fleisch, das muss ein bisschen gedemütigt werden. Das ist ein anderer Fall. Und wenn du sagen kannst, vom Herzen her, ja, himmlischer Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine, so wie es im Vater unser Gebet auch heißt, wenn das nicht bloß ein ja, leeres Geplapper war, sondern ein echtes, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, dann bist du auf einem guten Weg. Dann bist du auf einem wirklich guten Weg. Wahrscheinlich kommt zwar hinterher dann, aber ich, das kommt vom Ego. Aber es ist gut, wenn Gottes Wille geschieht in deinem Leben. Und hab keine Angst, weil er hat nichts Schlechtes für dich. Wenn du das einmal erkannt hast, wie er dich liebt und wie gnädig dass er ist, und dass er nichts Schlechtes für dich hat, dann tust du dich auf jeden Fall leichter zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine himmlische Vater. Ist gut. Petrus sagt uns, 1. Petrus 5, 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Ja, erst kommt Demut und dann kommt Erhöhung. Wenn man sich selber erhöht, wird man erniedrigt, sagt die Schrift. Ja, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wird gedemütigt. Die Stolzen werden Dinge erleben, die sie demütigen. Und er sagt, ihr demütigt euch. Ne? Also es ist eine Aufgabe des Christen, dass er sich demütigt. Nicht, du wirst gedemütigt, das ist unangenehm. Wenn du dich selber unterordnest, unter die mächtige Hand Gottes, und sagen kannst, Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner, dann erhöht er dich zur rechten Zeit. Ja, die rechte Zeit ist nicht im St. Nimmerlein oder so, sondern die ist bald. Ja, er lässt dich nicht im Regen stehen. Er gibt dir Ehre, er erhöht dich, er bringt dich zum Segen, er bringt dich zu Ehren, wie es auch im Psalm heißt, ich glaube auch Psalm 91. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich bringe ihn zu Ehren, weil er meinen Namen kennt oder so ähnlich. Ich kann es jetzt wortwörtlich nicht sagen. Er gibt dir auf jeden Fall den Sieg. Ja, er erhöht dich und du bleibst demütig. Dann bist du auf der sicheren Seite. Hab keine Bedenken, Gottes Wille ist gut für dich. Wir haben einen guten Gott, einen liebenden Vater. Mit all diesen Dingen können wir in diesen ja, Gefechten, in diesen Kämpfen, in diesem geistlichen Krieg bestehen. Wenn wir die Spielregeln kennen und uns danach richten, sind wir auf der sicheren Seite. Der Herr hat uns nämlich nicht schwach und nackt gelassen. Er hat uns eben diese Rüstung, diese Waffen, diese Ausrüstung gegeben. Und wenn du sie einsetzt, dann ist sie dein Schutz und dann ist sie dein Sieg. Wenn du sie nicht einsetzt, du jetzt bloß gehört hast und sagst, ja, mei, ich weiß nicht wie und was, dann wird es dir nichts bringen. Also lerne, diese Dinge einzusetzen. Lerne eben, wenn bestimmte Gedanken oder Umstände kommen, die dich attackieren, zu sagen oder erst einmal zu denken, was sagt denn eigentlich die Schrift, was steht denn in der Bibel? Und dann stellst du dich auf das und dann bekennst du das und hast da dem Feind etwas entgegengesetzt. Und wenn du das nicht tust, na, wie gesagt, dann wartest du dich ein bisschen ab. Du brauchst dich als Christ nicht mehr vor dem Teufel zu fürchten, wenn du in dieser Rüstung bist. Diese Rüstung ist perfekt. Ja, diese Dinge sind perfekt. Wenn du da drin bist, bist du auf der sicheren Seite. Also fixiere dich nicht auf das, was der Teufel dir tun könnte. Viele Christen haben mehr Angst vom Teufel als Glauben an Gott. Da bist du falsch dran. Fixiere dich auf Gottes Macht und Herrlichkeit, auf das, was er dir schon gegeben hat, was er am Kreuz für dich getan hat, was du für Verheißungen hast, welche Vollmacht du bekommen hast im Namen Jesus und in der Person und Position in Christus, wenn du dich darauf fixierst und aus dieser Warte auftrittst, ja, da bist du ein kleiner David, der dem Goliath entgegengegangen ist, im Namen seines Gottes, im Namen des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den der Goliath verhöhnt hat. Und er hat den Sieg gehabt, furchtlos. Also sei in der Rüstung, sei in Vergebung, sei in der Demut und dann brauchst du dich nicht fürchten vor dem Teufel. Dann bist du einfach geschützt. Dann bist du ja, oben auf. Gott ist für dich. Er ist nicht dein Gegner. Gott ist auch nicht der, der dir die Schwierigkeiten schickt. So viele Christen glauben, wenn Schwierigkeiten kommen, die hat mir Gott geschickt, um mich zu prüfen oder um mich etwas zu lehren oder sonst irgendeine dumme Idee. Da hat er die Lüge des Teufels schon wieder geglaubt. Das steht nicht in der Bibel. Ja? Der Satan ist der Menschenmörder von Anfang an. Wenn du dir eine Krankheit ans Bein flicken will, dann ist die nicht von Gott. Weil Gott hat keine Krankheit. Ja? Er kann dich bloß gesund machen. Also fixiere dich auf Gott und nicht auf das Werk des Teufels. Gott, dein Vater liebt dich, er mag dich. Ja, hört sich vielleicht noch ein bisschen besser an. Er mag dich, du bist sein Kind, Sohn und Tochter, der Bub und das Dirndl. Ja, und er hat Wohlgefallen an dir. Er liebt dich, weil du an Jesus geglaubt hast. Du bist sein. Er hat dich gezeugt durch dieses Evangelium. Warum soll er dich nicht lieben? Ja, du bist vielleicht nicht perfekt, meinst du. Na und, wer ist denn schon perfekt? Der Einzige, der perfekt war, war Jesus. Und er hat diese Perfektheit uns übertragen und hat unsere Sündhaftigkeit auf sich genommen. So wunderbar hat er sich das ausgedacht. Ja, Römer 8, 37 sagt der Paulus, in all diesem, und er schreibt vorher von seinen Schwierigkeiten, von seinen Leiden, in all diesem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden diese ganzen Dinge durch die Liebe Gottes. Wenn wir auf das schauen, wie er uns liebt, überwinden wir das. Wenn da irgendwie ein Problem ist, das zieht dich nicht gleich wieder 5 Stationen nach unten, weil du auf die Liebe Gottes fixiert bist. Ja, das zieht an dir vorbei, das Problem, weil du eingehakt bist in Jesus. Jesus ist der Herr, das wissen alle. Oh, Gott hat auch uns zur Herrschaft bestimmt. Jesus ist der Oberherr und wir sind seine Mitherren. Ist so. Ja, das, wie heißt es mal, ein Buchtitel? Zur Herrschaft bestimmt. Das ist die Wahrheit. Er hat uns nicht bestimmt, der Fußabtreter Satans zu sein, sondern er hat uns zur Herrschaft bestimmt. Umdenken müssen wir da. Ja, das ist echte Buße. Buße tun heißt umdenken. Wir sollen im Leben herrschen, sagt die Schrift, und nicht vom Satan beherrscht werden. Römer 5, 17. Ja, wir haben den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Und wir herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Ja, da steht nichts vom Fußabtreter. Wir herrschen in unserem Leben durch Jesus, in seinem Namen, in seiner Position. Also Niederlagen werden nicht akzeptiert. Herrsche, steh auf, sei du mit Jesus oder in Jesus Herr in deinem Leben, aber Herr in Wahrheit und Gerechtigkeit gegenüber den Mitmenschen, aber Herr als Soldat Christi gegenüber den Mächten der Finsternis. Den Mächten der Finsternis brauchst du nicht vergeben oder schön tun. Den kriegt er, jetzt mal, wenn er seine Nase raussteckt, muss er eine auf die Rübe kriegen. Ganz einfach. Da bist du dann richtig dran. Als der Paulus fertig war mit der Waffenrüstung, oder nein, vor der Waffenrüstung hat er es geschrieben, Vers 10, schließlich, ja, letztendlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Haben wir am Anfang schon gelesen. Werdet stark im Herrn, in Jesus, in der Position, in Christus und eben in der Macht seiner Stärke, in der Macht des Geistes. Dann bist du eben siegreich. Das soll die Zielsetzung für uns Christen sein. Stark werden in der Macht seiner Stärke und nicht in unserer eigenen Kraft oder Schlauheit oder Religiosität oder so. Die Bibel sagt einmal, dass der Satan ist wie ein brüllender Löwe und geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Das Gebrüll hört sich manchmal sogar bedrohlich an. Ja, Gebrüll in Anführungsstrichen, so Bildersprache, aber eben seine Dinge, die er uns ans Bein flicken will, sind manchmal bedrohlich. Ja, ein Symptom, was du vielleicht schon mal gelesen hast, oh, wenn ich das Symptom habe, dann wird so und so und da sind schon andere gestorben dran oder irgend so. Ist eben oft einmal bedrohlich. Aber hör dem brüllenden Löwe nicht zu, sondern hör zu, was der Löwe aus dem Stamme Juda zu sagen hat. So wird Jesus in der Schrift genannt. Das ist der bessere Löwe, der Löwe aus dem Stamme Juda. Der ist nämlich der Sieger über Satan. Und weil wir im Glauben an ihn sind, sind wir mit Sieger, mit Herren, mit Herrschaft in Christus Jesus über alle Werke des Teufels. Also da müssen die Christen aufstehen, aus dem Babystadium herauskommen oder aus dem Kleinkindstadium und aufstehen und lernen, diese Schlachten zu schlagen mit den richtigen Waffen. Die haben wir jetzt gelernt, oder ja, man gehört zumindest, gelernt wäre jetzt übertrieben, lernen ist learning by doing, aber wenn man es nicht weiß, kann man es nicht anwenden, also nützt es aus, was ich gesagt habe, weil ich kann immer bloß mit meinen Lehren unterstützen. Ich muss auch für mich diese Dinge predigen und lehren. Ich predige nicht nur für euch, ich predige auch für mich, weil ich muss auch anwenden, lernen. Man macht auch mal Fehler, man vergisst auch wieder was und dann muss man wieder ganz neu ansetzen. Also da kommt keiner dran vorbei. Aber umso mehr, wie du gemerkt hast, hey, das funktioniert ja tatsächlich, umso mehr wirst du das anwenden und wirst siegreich sein. Also such diese biblischen Wahrheiten, weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt euch das vorkaue oder ob ihr dann selber hergeht, die Bibel nehmt, ja, Epheser 6 aufschlagt, nachlest, darüber nachdenkt, meditieren, was haben wir noch gehört? Aha, vergeben, wem muss ich eigentlich mal vergeben? Aber nicht jetzt, das fällt mir gerade ein, wieder alte Kamellen hervorsuchen, wo irgendwas war, was du 1000 Mal vergeben hast. Vergeben ist vergeben. Ja, und dann ist es auch gültig. Sicher, du kannst es wieder einmal aussprechen, damit es festgemacht ist, aber nicht jetzt hier wieder in ein Loch hineinbohren und Zeug emporholen, das eigentlich schon lang mit der Taufe aus deinem Leben rausgewaschen wurde. Also such diese Wahrheiten selber in der Bibel und baue sie da in dein Herz hinein und dann werden deine Glaubensbekenntnisse auch dementsprechend sein und du wirst erfolgreich sein. Weil wenn du dann im Herzen Glauben hast an diese Dinge und es mit deinem Mund aussprichst, hat es Auswirkungen. Nur wenn du es bloß aussprichst, mir nachplapperst so ungefähr, wie es auch viele machen, jetzt sprechen wir mal alle nach oder so. Das kann, aber das wird meistens nicht diese riesen Erfolge haben. Aber wenn du es selber herausgefunden hast, was Sache ist, dann hast du Glauben. Und dann hat dein Bekenntnis mit Sicherheit eine mächtige Auswirkung. Also, zum Schluss, 1. Korinther 16, 13. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft und seid stark. Ja, seid mannhaft, seid nicht irgendwie so Baby, Hilfe, Hilfe, sondern seid stark im Glauben, seid stark im Wort, nutzt das, was der Herr dir gegeben hat und ja, du wirst siegreich sein. Gut.